Ja, also es ist einfach das Problem, dass immer noch die großen Konsumgüterhersteller wie Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo nicht wirklich ausschließen können, dass in ihren Produkten Palmöl aus Regenwaldzerstörung landet. Was heißt das? Das ist Palmöl, was auf Flächen angebaut wird, für die Regenwald zerstört wurde, vielfach in Indonesien. Das ist eins der Länder, wo die Entwaldung am schnellsten voranschreitet. Und dort werden eben im großen Stil Regenwälder umgewandelt in Plantagen, um dort Palmöl anzubauen.
Kann man Palmöl denn überhaupt richtig anbauen? Ich meine, es ist klar, dass das für den Boden nicht immer so gut ist. Gibt es da Möglichkeiten, geordnete Palmölplantagen zu errichten?
Also die Ölpalme ist ja per se keine schlechte Pflanze, kann natürlich genau wie jede andere Pflanze auch nach ökologischen Kriterien angebaut werden. Nur das, was wir in Indonesien sehen, das sind eben riesige Monokulturen, die eben vielfach mit Pestiziden, hochgiftigen Pestiziden auch noch zusätzlich behandelt werden. Das ist natürlich weit entfernt von einer ökologischen oder ökologisch nachhaltigen Bewirtschaftung. Aber es geht, man kann Ölpalmen, wie gesagt, anders anbauen. Und es gibt auch Produzenten, die sich schon ambitionierteren Kriterien verpflichtet haben. Also es gibt durchaus Beispiele, die zeigen, dass es anders geht.
Was wären das dann denn für ambitioniertere Vorschriften?
Dass ganz klar ausgeschlossen ist, dass Regenwald zerstört wird für die Anlage von Palmölplantagen, dass klar ausgeschlossen ist, dass Plantagen auf Torfböden angelegt werden. Das ist wichtig aus dem Grund, weil eben diese meterdicken Torfböden, die es eben vielfach in Indonesien gibt, wahnsinnige Mengen Kohlenstoff speichern. Und wenn diese Böden entwässert werden, um eben diese Plantagen dort anzulegen, dann erweicht dieser Kohlenstoff als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre und heizt eben zusätzlich noch den Klimawandel an.
Zusätzlich angeheizt wurde der Klimawandel ja zuletzt auch durch die Waldbrände in Indonesien. Die sehen Sie auch im Zusammenhang mit Palmöl.
Ja, also es ist ganz klar, dass die jahrzehntelange Zerstörung durch die Plantagenindustrie, sei es jetzt für Palmöl oder auch für Zellstoff und Papier, die Bedingungen geschaffen hat, die dazu geführt haben, dass diese Brände ausbrechen konnten. Also wirklich die Zerstörung von Wäldern und auch gerade die Trockenlegung dieser Torfmöhre macht natürlich die Böden sehr anfällig für Brände und hat dazu geführt, dass eben diese katastrophalen Feuer ja im letzten Jahr Indonesien geplagt haben.
Jetzt ist Deutschland ein absolut Großabnehmer, mitunter der größte. Wo wird denn Palmöl alles verwendet?
Ja, Palmöl steckt ja tatsächlich ungefähr in jedem zweiten Produkt, was man so im Supermarkt kaufen kann. Von der Tütensuppe über die Fertigpizza, in Pommes ist das teilweise drin, aber auch in Pflegeprodukten, in Shampoo und Duschgel, in Bodylotion, sogar in der Zahnpasta. Also Palmöl ist tatsächlich allgegenwärtig.
Auch im E10-Sprit?
Im E10 steckt es nicht drin, sondern in der Biodiesel-Beimischung. Genau, das sind unterschiedliche Rohstoffe, die da jeweils einfließen in den Kraftstoff. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Zunehmend steckt es tatsächlich auch bei uns in einer Biodieselbeimischung. Greenpeace hat in den vergangenen Jahren immer wieder Tests durchgeführt, die nachgewiesen haben, dass eben Palmöl auch bei uns im Dieseltank landet. Es gab auch eine Untersuchung, dass im Jahr 2013 sogar die Mehrheit vom Palmöl, was in Deutschland verwendet wurde, tatsächlich bei uns im Tank gelandet ist und gar nicht im Lebensmittel oder in Alltagsprodukten. Allerdings muss man sagen, dass es weltweit tatsächlich das größte Menge an Palmöl immer noch in Lebensmitteln und im sozusagen stofflichen Bereich landet. Allerdings holt der energetische Bereich auf. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also Indonesien hat selber auch beschlossen, in ihrem Diesel Palmöl beizumischen. Und das ist völlig unnötig und erhöht den Druck auf die Wälder natürlich noch zusätzlich.
Ein großes Problem, was Sie ansprechen, ist ja, dass die Zulieferer nicht benannt werden. Also Zulieferer aus Indonesien oder auch aus anderen Ländern müssen nicht offengelegt werden und müssen auch nicht offenlegen, wie sie ihr Palmöl beziehen.
Ja, also diese Intransparenz ist tatsächlich ein Riesenproblem, auch für die Firmen, weil sie natürlich warten, dass die Firmen ihren Kunden auch zusichern können, dass Palmöl, was sie verwenden, nicht mit Regenwaldzerstörung in Verbindung steht. Dazu müssen sie natürlich auch wissen, wo ihr Palmöl herkommt. Und da gibt es wirklich verschiedenste Probleme, dass tatsächlich einfach diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden von den Unternehmen und einfach die Lieferkette, die sehr, sehr komplex ist, nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und da ist natürlich einfach ein sehr, sehr großes Problem, wie man dann tatsächlich nachweisen kann, dass das Palmöl sauber ist.
Jetzt geht man davon aus, dass Palmöl, auch wenn man es Biodiesel kauft, dass das grün ist. Ist es wirklich, kann man es wirklich als grünen Kraftstoff oder grüne Lebensmittel bezeichnen?
Also solange in Indonesien massiv Regenwald zerstört wird für die Anlage von Plantagen, solange es soziale Konflikte gibt, massiv, die damit in Verbindung gebracht werden, ist es einfach ein riesiger Problemstoff nach wie vor, egal ob es im Lebensmittel steckt oder im Tank. Denn das Problem ist, dass auch die bestehenden Zertifizierungssysteme, die es gibt, wie zum Beispiel den Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, einfach nicht weit genug gehen und nicht wirklich verhindern, dass weiterhin diese Probleme bestehen. Das heißt, selbst wenn man zertifiziertes Palmöl verwendet, reicht es leider nicht aus, um eben diese Verbindung zwischen Palmöl und Regenwaldzerstörung und allen Problemen, die damit gekoppelt sind, zu brechen.
Denken Sie denn, dass die Selbstverpflichtung hinreichend ist dafür, beziehungsweise ausreichend ist, um dieses Thema zu lösen, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Also es ist ganz wichtig, dass die Firmen, die sich ja diese Selbstverpflichtung gegeben haben, jetzt ganz ambitioniert daran gehen, die wirklich ja nochmal zu verstärken und wirklich konkret von ihren Zulieferern einzufordern, dass die eben deutlich stärkere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Palmöl nicht aus Regenwaldzerstörung kommt. Dazu gehört zum Beispiel wirklich, dass die Zulieferer auch Karten von den Konzessionen veröffentlichen müssen, wo das Palmöl produziert wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall, also die bestehenden Selbstverpflichtungen, das zeigt unsere Studie, reichen nicht aus. Da müssen die Unternehmen noch nachlegen. Aber was man natürlich auch sehen muss, ist, dass auch politische Entscheidungen dazu führen, dass die Situation sich verschärft. Also wie gesagt, zum Beispiel beim Thema Biosprit, sogenannter Biosprit, da hat eigentlich die Vorgabe, die wir hier in Deutschland, aber auch auf der EU hatten, dass wir mehr erneuerbare Energien im Verkehr einsetzen, dazu geführt, dass eben viele Länder ja auf sogenannten Biosprit umgestiegen sind, da Beimischungen eingeführt haben. Und das hat natürlich tatsächlich den Druck auf die Wälder in Indonesien noch zusätzlich erhöht. Und auch Indonesien hat sich als Land quasi am schlechten Vorbild Europa orientiert und hat gesagt, wir packen jetzt noch zusätzlich das Palmöl in den Tank. Das ist natürlich wirklich völlig kontraproduktiv. Wir müssen daran arbeiten, dass wir insgesamt unseren Ressourcenverbrauch eher einschränken und nicht noch zusätzlich den Ressourcenverbrauch und die Nachfrage nach problematischen Rohstoffen wie Palmöl erhöhen.
Jetzt fordert die Grünen-Sprecherin für Naturschutzpolitik, die Steffi Lemke, als Reaktion auf ihre Studie übrigens einen klaren Rechtsrahmen und wendet sich da direkt an den Umweltminister Schmidt, der bis 2020 klare Palmölzertifikate, glaube ich, rausbringen wollte.
Ja, also ich meine, es ist ganz klar, da ist sowohl die Politik als natürlich auch die Wirtschaft gefragt. Was ich bis jetzt von dem Minister Schmidt gehört habe, war, dass er sich sehr stark auf die bestehenden Zertifizierungssysteme stützt und die reichen eben einfach nicht aus. Wie gesagt, das größte Zertifizierungssystem, der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, hat dramatische Lücken und da brauchen wir einfach Nachbesserungen und wir würden uns natürlich sehr stark auch von der Bundesregierung wünschen, sich dafür einzusetzen, dass eben für die Palmölproduktion deutlich strengere Kriterien eingeführt werden, die eben die bestehenden ökologischen und sozialen Probleme adressieren.